Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 39.
Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein.
Hallo und herzlich willkommen, servus miteinander, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Benedikt Hein, ich bin Musikproduzent, Mixing-Engineer und euer Host. Heute sind bei mir zu Gast Yannick und Darius von den Dead Notes. Die Dead Notes aus Freiburg sind eine Band, die nicht nur tierisch geile Musik machen, sondern ihnen eilt auch ein bisschen der Ruf voraus, eine der fleißigsten und am härtesten arbeitenden Bands dieses Landes zu sein. Die Band wurde bereits mit 14 in dieser Besetzung gegründet, haben über 500 Shows in 25 europäischen Ländern gespielt und sind heute, Stand 2020, gerade mal 23 Jahre alt. Das ist alles sehr beeindruckend, klingt alles erstmal mega, mega krass. Und jetzt im Februar 2020 bringen sie eine neue Platte raus, namens Courage. Darüber und ja, über die ganze Geschichte und über vieles weiteres werden wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, Darius, herzlich willkommen, Yannick. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen in diesem Podcast.
Ja, das ist mir eine große Ehre und ein Bedürfnis und es schließt sich auch so ein bisschen ein Kreis, weil in meiner, jetzt muss ich schauen, ersten oder zweiten Folge des Podcasts, gleich ganz am Anfang, da hatte ich unseren gemeinsamen Freund und Bekannten Rob zu Gast aus Freiburg. Der hat über euch in dieser Folge schon relativ ausführlich gesprochen und jetzt hat es praktisch von der ersten Folge bis zur 38. Folge gedauert, bis ich euch persönlich sprechen kann hier. Und von daher freut mich das umso mehr.
Genau, ja. Robert sitzt sogar gerade im Raum nebenan. Ich weiß noch, er war damals von dem Podcast super begeistert und hat den separat allen von uns gezeigt.
Ja, stimmt.
Und ich fand es super schön und hat super viel Spaß gemacht anzuhören. Und lustigerweise eben im Raum nebenan, beziehungsweise über uns, ist gerade Robert und probiert irgendwas an unserem Bandsound zu arbeiten.
Er macht einen Virtual Soundcheck. So professionell sind wir.
Ja, also wenn ich irgendjemanden blind vertrauen würde, in Abwesenheit sowas zu machen, dann Rob. Also ich meine, genau. Richtet ihm einen schönen Gruß aus, wenn er schon bei euch ist, wenn ihr ihn nachher seht. Würde mich freuen. Habe ich bei meiner Einführung, bei meinem Intro, das ich gerade eben so ein bisschen gemacht habe, habe ich da was ganz Essentielles falsch verstanden oder hat das, würdet ihr das so unterschreiben?
Wir sind ganz rot geworden.
Ja.
Es war eine sehr, sehr nette und ja, gute Ankündigung. Also wir fühlen uns sehr geehrt.
Und ja, wir sind 23. Ich bin 24, aber der Durchschnitt ist gerade noch 23. Ja.
Habe ich schon wieder falsche Informationen bekommen hiervon? Naja.
Tatsächlich überall, dass wir 23 sind. Wir sind auch zwei Drittel 23 und ein Drittel seit paar Monaten 24.
Ah, okay. Naja, gut, dann ist es ja gar nicht so verkehrt. Was auf jeden Fall krass ist, ist diese Zahl, die ich genannt habe. 500 Shows in 25 Ländern in diesem Alter. Erzählt mal so ein bisschen, wann hat denn das bei euch so angefangen und in welchem Zeitraum habt ihr das denn gemacht und wie und überhaupt? Also ich finde das einfach, klingt erstmal ziemlich, ziemlich krass.
Tatsächlich wird die Zahl immer wieder irgendwie ausgepackt, ist halt immer so eine schöne Statistik. Ja, wir haben gestartet 2011 schon mit der Band. Wir waren damals, glaube ich, das Klassischste, was man sich an Schülerband vorstellen kann. Wir waren 14 und 15 damals, haben uns zum ersten Mal im Proberaum getroffen und super Bock gehabt. Tatsächlich ist es auch so für die meisten von uns auch wirklich die erste richtige Band, die wir jemals hatten oder jetzt auch haben. Ja, in der Stadt, wo wir herkommen, Freiburg, war so relativ früh schon klar, die Musik, die wir machen, die juckt da echt niemanden. Und das ist auch total okay so. Also es gibt ganz viele andere Musikrichtungen, die super präsent sind hier und auch total tolle Bands vertreten, aber es hat sich dann für uns relativ schnell aufgetan, dass wir rauskommen wollten und nicht nur im Umkreis von Freiburg spielen. Und was dann irgendwie so ein bisschen losgetreten wurde, hätten wir, glaube ich, jetzt, wenn wir zurückschauen und dann auch natürlich so schöne Zahlen hören, auch nicht so wirklich gedacht.
Ja. Wir haben einige Konzerte gesammelt, als wir die Schule abgeschlossen haben und erstmal alle nichts zu tun hatten. Und da kam das ganz beiläufig, dass man plötzlich 100 Shows im Jahr spielt. Genau. da musste man das auch noch nicht alles so ganz so sehr organisieren mit dem restlichen Alltag, weil erstmal Schule weg, okay, ich habe Zeit.
Okay. Heißt das, ihr habt dann tatsächlich so als, also kein, erstmal keine anderen, also erstmal alle anderen Pläne beiseite gelegt und mal direkt gesagt, so, wir machen jetzt nur Band, oder gab es da trotzdem noch irgendwas nebenbei?
Ich glaube, es gab einfach kaum große andere Pläne bei keinem von uns. Das war, glaube ich, der Vorteil.
Also, ich glaube, das ist auch immer so ein, ich weiß nicht, viele Leute stehen da total unter Druck im, machen sie ihr Abi fertig oder auch einen anderen Realschul- oder Hauptschulabschluss und stehen direkt unter Druck, jetzt musst du irgendwas machen oder leisten. Oder die meisten machen dann halt ein Auslandsjahr und fangen dann irgendwas an. Und irgendwie, also natürlich haben wir uns nicht hingestellt und gesagt, ich finde das immer so eine bisschen übertrieben romantische Darstellung, wir machen jetzt nur noch das. Aber im Prinzip war das unser Ding und wir haben halt alle gesagt, wir machen jetzt kein Auslandsjahr, sondern wir machen halt Mucke und machen so viel, wie es geht, Musik und versuchen so viel, wie es geht, rumzukommen.
Irgendwie, glaube ich, mussten wir uns das nicht mal so richtig sagen. Das hat sich einfach ergeben, hat sich richtig angefühlt. Die Zeit war da und so ist es eben passiert.
Wenn ein Einzelner so sagt, ich habe jetzt Bock, so ein Jahr nur Musik zu machen oder also in Anführungszeichen nur, oder so, das einfach mal auszuprobieren, dann finde ich immer noch, ja, das kommt immer wieder mal vor, aber ich finde es immer krass, wenn sich dann halt drei Leute, drei Freunde noch dazu, die das schon eine Zeit lang machen, finden, die alle drei eben bereit sind, dann das zu machen und die sagen, ja, lass uns einfach mal 100 Shows spielen im Jahr und sehen, was dabei rauskommt. Und sonst, ja, also ich finde, Das ist schon eine Sondersituation und sehr cool zu hören, dass das bei euch so geklappt hat. Ja, und erzählt mal, wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt da angefangen richtig zu ackern wahrscheinlich. Ihr habt wahrscheinlich jede Menge Mails geschrieben, kann ich mir vorstellen, um die Shows zu kriegen. Und was hat sich dann entwickelt? Also was für Reaktionen habt ihr dann bekommen und wie ging es weiter?
Tatsächlich ist es sehr lustig, weil im Grunde genommen, so wie wir angefangen haben als Schülerband mit irgendwie super viel Ackern und Mails ohne Ende schreiben, ist im Grunde genommen genau das, was wir jetzt sogar noch verstärkt machen. Wir machen schon immer extrem viel selber und wollen das auch bewusst so machen. Und ja, am Anfang war das so, wir hatten ein, zwei Bands in unserer Heimatstadt, unter anderem Casually Dressed heißt die eine. Das waren so ein bisschen Vorreiter oder auch Vorbilder für uns. Die haben dann mal eine Europatour mit 10 Shows gespielt und waren dann in England. Dann haben wir ziemlich schnell gesagt, naja, wenn die das auch, haben uns dann auch natürlich mit denen angefreundet, sind bis heute super gut befreundet, wenn die das können, dann probieren wir das auch einfach mal und haben dann gleiche, ähnliche Kontakte angeschrieben, Mails geschrieben.
Angerufen, teilweise noch.
Genau, wir haben uns das damals sogar noch so gegenseitig zugeschoben und aufgeteilt, weil es irgendwie irgendjemand unangenehm war, dann hey, ruf du doch mal in der Location an. Im Prinzip ist das heute immer noch das Gleiche, nur ein bisschen koordinierter, dass jeder weiß, was er macht. Am Anfang super viel Arbeit natürlich, bis man sich so ein bisschen ein minimales Netzwerk aufgebaut hat. Aber auch wenn man da so intensiv dahinter ist, was schneller geht, als man sich manchmal denkt.
Das glaube ich sofort. Und ich glaube aber auch, dass ihr so wahrscheinlich so ein bisschen einen Nerv auch getroffen habt dann, weil ihr seid ja schon, müsst ihr vielleicht erzählen dann, aber ich denke schon, dass ihr da, wo ihr dann mal gespielt habt, schon auch gerne ein zweites Mal gesehen wart und halt wirklich das dann schon so ein bisschen ins Rollen gekommen ist alles, oder?
Klar, genau. Also so entwickeln sich natürlich auf der ersten Tour Freundschaften zu gewissen Leuten, die dann sagen, sie ja, holen einen wieder in die Stadt oder natürlich auch Leute, die sagen, hey, ich fand es cool. Gleichzeitig versucht man auch einfach im Gegenzug immer viel anzubieten. Das war immer so, ist immer noch so dieses DIY-Prinzip, mit dem wir sozialisiert wurden. Also wenn jemand uns eine Show macht, dann versuchen wir entweder, damals war es halt so, dass wir dann selber einfach Shows für den Veranstalter, seine Band wieder in unserer Stadt veranstaltet haben. Oder heute versuchen wir natürlich auch im allerbestmöglichsten Rahmen, teils immer noch durch Shows veranstalten, aber auch auf anderen Ebenen das zurückzugeben.
Ja, das ist das klassische Austausch-Show-Ding, das viele Bands machen und auch machen sollten, weil so funktioniert es halt am Anfang. Schön zu hören, dass das bei euch auch so war. Du hast gerade erwähnt, so, es weiß mittlerweile jeder, was er tut oder was seine Aufgaben so sind. Gab es da immer so eine Aufgabenteilung in der Band oder hat da einer irgendwie alle E-Mails und alle Promoter immer angeschrieben? So? Also du meinst ja schon, so ab und zu wurde sich dann was zugeschoben, aber habt ihr da so eine Aufgabenverteilung oder bleibt das hauptsächlich an einer Person hängen? Wie geht ihr da vor?
Es hat sich so ergeben, dass das mit dem Booking tatsächlich bei Darius kleben geblieben ist. Und ich weiß gar nicht warum. Ja. Wahrscheinlich, weil das einfach bei ihm auch am besten geklappt hat, glaube ich. Und gerade ist natürlich das Booking, wenn man es koordiniert macht, auch gar nicht mehr so möglich, glaube ich, dass man da zu dritt sich irgendwelche Aufgaben hin und her schiebt. Die Aufgabenteilung betrifft dann eher solche Bereiche wie, dass sich einer vielleicht mehr um die Finanzen oder um das Visuelle kümmert, was man sieht, und der andere vielleicht eher um das Booking und so.
Genau, also es ist ja auch einfach eine Erfahrung, die man macht am Anfang, was irgendwie viele Bands machen, wenn sie jung sind, und auch grundsätzlich cool ist, zu sagen so, ja, wir teilen die Aufgaben jetzt einfach fair auf in der Band. Grundsätzlich finde ich das ein super Gedanke, weil jeder einfach mal so checkt, was abgeht. Aber es war dann relativ schnell auch klar so, naja, es macht dann ab einem gewissen Punkt einfach Sinn, dass jeder in dem Bereich, in dem er am besten ist, was für die Band tut. Und das ist bei mir wahrscheinlich das Booking so. Yannick, der neben mir sitzt, macht die ganzen Artworks bei uns, Grafiken, alles, was dazugehört. Hat jetzt unser ganzes Bühnenbild zusammengestellt, was wir heute zum ersten Mal testen. Jakob macht alles, was Finanzen und halt den super lästigen Bürokram angeht, was nach außen natürlich niemand sieht, aber tatsächlich eine höllische Arbeit ist und sicher oft zum Kotzen.
Ich kenne es gut. Ich lebe auch von einem Job im kreativen Bereich als Selbstständiger. Das Bürozeug verfolgt einen einfach. Ist auch als Band sicher, wenn noch mehrere Leute beteiligt sind, vor allen Dingen sicher nicht leicht. Da beneide ich ihn nicht drum. Sofern ich weiß, kümmert sich Jakob auch um euer bandeigenes Label, oder? Ihr habt ja ein Label auch gegründet, irgendwann in letzter Zeit, 22 Lives Records. Und soweit ich informiert bin, fällt das auch in diesen Aufgabenbereich von Jakob. Also er scheint so der Strippenzieher so ein bisschen bei solchen Dingen zu sein.
Ja, also auf jeden Fall auch zu einem sehr großen Teil. Tatsächlich machen wir das Label sehr krass zu dritt, würde ich behaupten. Und auch in einer sehr ähnlichen Aufteilung, wie das eigentlich in der Band stattfindet. Also Jakob kümmert sich um die ganzen Finanzen, das Organisatorische, was im Prinzip aber auch der Grundstein dafür war, dass wir überhaupt das Label gründen konnten. Wir waren in England im Studio, haben dann irgendwie schon länger diese Idee gehabt und dann, naja, aus England raus mit dem Finanzamt telefoniert und unsere GbR angemeldet, um das alles über die Bühne zu bringen. Und das hat alles halt Jakob möglich gemacht. Und genau, die Aufgabenverteilung sieht dann gar nicht so anders aus wie bei uns in der Band. Also sei es irgendwie Grafiken, die Yannick macht für das Label oder...
Ich glaube, während Jakob telefoniert hat oder in dem ähnlichen Zeitraum habe ich das Logo zusammengekritzelt, was wir uns dann ein paar Tage später tätowiert haben. Und ja. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Labelarbeit natürlich gerade mit der Platte jetzt erst richtig ins Rollen kommt und richtig losgeht. Und ich würde sagen, da können wir auch noch einiges an Erfahrungen sammeln und mitnehmen und daraus lernen jetzt.
Und wollen das natürlich.
Ja, das gehört auf alle Fälle dazu, klar. Das ist ja Teil des Prozesses. Also ich denke auch, das ist nicht was, wo man durch muss, sondern das ist ja auch was man sogar cool finden kann. Also was auch interessant ist, ist halt eine Reise. Und das definitiv. Das kann ich total nachvollziehen. Aber mich wundert jetzt jedenfalls nicht mehr, dass bei euch das alles relativ schnell schon so weit gekommen ist, wenn ich höre, wie spontan ihr solche Dinge entscheidet und wie, dass ihr beim Plattewochen im Finanzamt telefoniert und ein Label gründet und nebenbei die Artworks macht. Das erklärt natürlich einiges, ne? ihr habt ja schon gerade angesprochen kurz, ihr wart in England um euer neues Album aufzunehmen. Ich habe das nicht jetzt aus irgendeiner Promo-Info oder sonst was, sondern ich habe das selber mitbekommen, weil Bob Cooper, bei dem ihr wart, wiederum ein zumindest virtueller Bekannter von mir ist, und noch mehr bekannt ist mir der Bo Burchell, der das Ganze dann gemischt hat in den USA, und Mike Kalasian, der es gemastert hat, mit dem ich auch öfter zusammenarbeite als Mastering-Engineer. Und ich fand's super geil, diese Verbindung in alle diese drei Richtungen zu sehen, und ihr habt euch ja da ein echtes Dreamteam einfach zusammengestellt für dieses Album. Da würde mich natürlich so als Soundmensch auch interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass ihr da extra bis nach England fahrt, um das zu produzieren, und dass ihr euch dieses Team fürs Album zusammengestellt habt.
Tatsächlich, wenn du so das ganze Name-Dropping machst, dann denke ich selber manchmal so, ja krass eigentlich, wie das sich überhaupt irgendwie aufgegangen ist, dass so viele Leute, die wir schon lange kennen, die Platten gemacht haben, die wir schon lange riesig abfeiern, jetzt irgendwie als, ja, ist für uns auf jeden Fall so ein kleines Dreamteam, unsere Platte machen. Tatsächlich, ja, wir haben Bob Cooper schon kennengelernt 2017 und zwar auch über unseren Live-Techniker Robert, der damals auch mit ihm zusammengearbeitet hat, vor allem was Masters anging. Und damals hatten wir in Österreich eine Single aufgenommen, 120, die wir dann zu Bob Cooper geschickt haben, auf Rat von Rob.
Zum Mastering?
Genau, zum Mastering.
Ja.
Wir waren super zufrieden und dann kam der großartige Zufall, dass wir direkt nach dem Single-Release in England auf Tour waren und in Leeds, wo Bob Cooper sitzt, einen Off-Day hatten. Sprich, wir haben ihn angerufen, ihm geschrieben, können wir nicht einmal mal im Studio vorbeikommen, kurz Hallo sagen, wäre doch schön, sich kennenzulernen. Und dann haben wir das gemacht und direkt super verstanden und fanden direkt toller Typ einfach, wo man direkt so denkt, ja, da fühlt man sich richtig wohl bei ihm.
Sehr unkompliziert.
Absolut, ja.
Let's make a record.
Ja. Let's make a record together, genau. Das sagt er immer sehr gerne, ja. Das schreibt er. Und
ja. Ja.
Dann war klar, wir wollen aufnehmen und uns war auch klar, wir wollen eigentlich so, wie wir es schon immer machen, irgendwie was anderes machen, als wir bisher gemacht haben. Wir wollen irgendwie, ich sage jetzt auch mal ganz stumpf, ein kleines Abenteuer draus machen und hatten Bock, dann einfach mal nach England zu fahren und das zu machen. Und Bob hatte zum Glück genauso viel Bock drauf und waren beim ersten Mal dort aufnehmen so begeistert, dass wir ein zweites Mal hingefahren sind für weitere Songs. Und dann ein drittes Mal wieder in einem insgesamt Zeitraum von 5 Monaten und den Rest vom Album eingespielt haben.
Super Geschichte. Also da sieht man wieder, wie erstens, wie wichtig es ist, einfach, das ist nicht dieses Business-Netzwerken, sondern einfach Freundschaften zu haben, zu pflegen und Leute kennenzulernen, die cool sind. Und dann ergibt sich auf dem Weg einfach, ergeben sich oft so magische Zusammenarbeiten und so Dinge halt einfach. Also angefangen bei Rob, über Bob dann. Ja, das ist einfach immer cool zu hören, wie sich dann solche Sachen ergeben und was dann am Ende, wozu das am Ende dann führen kann. Und wie kam dann Bo Burchell von Sayerson als Mixing Engineer ins Gespräch?
Tatsächlich ist das dann eine eher praktischere Sache gewesen. Unser Management war schon länger mit dem in Kontakt und hatte sich immer wieder über Bands ausgetauscht. Und dann kamen wir auch auf den Tisch und hatten im Prinzip sozusagen dann das Ausstehen, dass er sich das vorstellen könnte zu mischen und da super Bock drauf hätte. Und ich sage es auch mal blöd, da setzen wir uns jetzt nicht hin und sagen so, nee, weiß nicht. Sonst war direkt, ja, auf jeden Fall. Also alles, was da irgendwie bisher an Platten gekommen ist, ist ja auch einfach Kram, den wir selber hören und total abfeiern. Und ist dann auch eine große Ehre. Und war dann noch schöner, in einen engeren Austausch zu kommen, durch natürlich auch virtuell, aber sich über die Mixes auszutauschen und allgemein auch die Arbeitsweise mitzukriegen, auch immer mit spannender Zeitverschiebung sich irgendwie die Sachen hin und her zu schicken an Feedbacks und so weiter zwischen USA und Deutschland.
Stimmt, Mixes kamen sehr spät immer.
Also sehr spät, urzeittechnisch gesehen.
Ja, ich kenne das, bei mir ist umgekehrt, viele meiner Mixing-Kunden sind in den USA. Ich hatte gestern erst wieder spät abends ein Gespräch mit einer Band und ich muss da auch immer meinen Tagesrhythmus dann nach den anderen Leuten richten, irgendwo auf der Welt. Das ist aber ganz, ganz lustig. Aber ich finde es deswegen, und ich frage deswegen da so gezielt nach, weil das ist für viele Hörer vielleicht gar nicht so relevant, die jetzt die Leute oder die Studios oder so nicht kennen, aber ich finde es deswegen so cool und habe deswegen nachgefragt, weil diese drei Leute nicht nur halt grandiose Engineers sind, sondern, es gilt auch für Michael Asian, der es gemastert hat, sondern alle drei, und die sind mir alle drei eben persönlich gut bekannt, sind halt einfach super coole Menschen einfach, mit denen man total gern sich unterhält, zusammenarbeitet und wo ich mir einfach vorstellen kann, dass, also wo es mich einfach überhaupt nicht wundert, dass da am Ende eine Platte rauskommt, die mit der ihr mega happy seid und die auch die Leute erreicht. Und ja, das ist einfach, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja, alles richtig gemacht. Das ist einfach mega, mega schön. Und wenn ich euch so zuhöre, dann habe ich auch den Eindruck, dass ihr mit dem ganzen Prozess dann sehr happy wart und mit dem Ergebnis.
Total. Also eben, dass wir mit dem Ergebnis happy sind, ist, glaube ich, auch jetzt gerade zum Album-Release so völlig außer Frage. Für uns ist es gerade so der coolste Schritt, den wir haben machen können als Band, was zumindest Recording und beziehungsweise die ganze Produktion der Platte angeht. Aber auch, ja, dieses ganze Drumherum, was da so entstanden ist, das ist, über was wir schon geredet haben, dieses Netzwerk aus coolen Leuten. Also man fragt sich natürlich am Anfang dann so, ja gut, wird das dann halt einfach eine Auftragsarbeit und da steht dann irgendwie ein größerer Name dahinter. Man kriegt dann halt irgendwas geschickt und muss dann damit leben so. Und das war überhaupt nicht so. Und wir waren da total positiv überrascht. Das sind also natürlich vor allem virtuell dann mit Mike und Bo, aber ein ganz enger Kontakt entstanden ist, wo man sich Sachen hin und her schickt, wo man sich in gewisser Weise dann immer wieder über Sachen austauscht oder auch einfach Feedback kommt, was cool empfunden wird, was nicht, von beiden Seiten. Und man auch gemeinsam einfach darüber spricht, auch nicht als selbstverständlich einschätzen würde, dass Leute das machen, vor allem mit, ich sag mal, so einem großen Spanne zwischeneinander und so einem distanzierten Kontakt, den man halt einfach nur hat über E-Mail.
Und was ich auch nicht selbstverständlich finde, ist, das ist auch ein Punkt, der mich immer interessiert, das ist, dass ihr, du hast ja gerade gesagt, ihr habt da nicht lange überlegt, sondern ihr wart halt sofort dabei und habt die Idee halt geil gefunden und so. Aber ich finde es eben auch nicht selbstverständlich, dass eine Band, vor allem eine relativ junge Band noch, auch wenn man schon viele Shows gespielt hat, auch wenn man schon gewisse Erfolge hat und die Band wirklich ernst nimmt. Aber ich finde es nicht selbstverständlich, dass eine Band auch bereit ist, sowohl zeitlich als auch räumlich als auch finanziell so eine Investition auch zu machen. Weil man muss einfach sehen, ihr seid nach England gefahren, mehrere Male. Ihr habt den Aufwand betrieben, hier mit 3 Leuten zu koordinieren und zu machen und mit Management noch drin. Und ihr habt natürlich auch ein Budget gebraucht, um das überhaupt realisieren zu können. So, das ist ja auch Kostenfrage. Und da finde ich es halt beeindruckend und schon spannend, dass ihr da dazu bereit wart, das halt zu machen und auch da einfach nichts anbrennen lassen habt. Weil das ist so der Punkt, das sehe ich bei sehr, sehr wenigen Bands. Da passen oft Ambitionen und was man cool finden würde und das, was man bereit ist, dafür zu tun, nicht so wirklich zusammen manchmal. Und den Eindruck habe ich bei euch halt überhaupt nicht. Und das finde ich auch eben total schön. Und jetzt würde mich halt interessieren, gab es da bei euch jemals so einen Moment, wo ihr euch gedacht habt, so können wir das alles eigentlich stemmen? Ist das irgendwie machbar vom Aufwand her, zeitlich, finanziell? Oder gab es dann nie irgendwelche Zweifel und ihr wart einfach sicher, das wird schon klappen alles?
Also man muss dazu sagen, dass wir von vornherein gesagt haben, als es darum ging, irgendwie eine neue Platte aufzunehmen, dass uns das Recording und der Sound generell und das ganze Produkt der Musik einfach sehr wichtig ist, weil das für uns immer noch der Mittelpunkt ist, das, worum eigentlich alles sich dreht, auch wenn man viel am Laptop sitzt und im Büro oder am Artworks machen ist, dass es sich ja eigentlich um die Musik dreht. Und deswegen war uns klar, dass uns da eigentlich also sehr viel Arbeit wert ist, reinzustecken. Und
auch ja, Geld, absolut.
Auch Geld natürlich. Und das mit dem Autofahren, darin waren wir eh schon Profis durch unsere ganzen Touren. Und ach ja, jetzt kannst du mal eben dem Rob Hallo sagen, der hier gerade hereinturnt.
Hallo Benedikt!
Rob!
Hey!
Servus Rob, hi! Das ist eine angenehme Überraschung, wie geht's?
Sehr gut, selber?
Super, danke dir, das ist sehr schön von dir zu hören.
Alles klar, wünsche euch noch viel Spaß.
Danke Rob.
Danke, war.
Okay, ja, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, um da nochmal zurückzukommen, das ist auch so ein ganz einfacher, billiger Satz von Bob Cooper im Studio, der mir aber total hängen geblieben ist und der auch einfach genau das alles total auf den Punkt trifft. Man macht da in gewisser Weise Kunst und man schafft irgendwie ein Produkt und das wird viel, viel länger einfach existieren, als du auf dieser Welt existieren wird. Zumindest in der heutigen Zeit auch. Und dass dafür irgendwie wert ist, so viel wie irgendwie geht oder im Rahmen der Möglichkeiten es reinzustecken, war dann eigentlich relativ klar und hat sich dann im Nachhinein noch mehr für uns bestätigt.
Genau so ist es, also kann ich unterschreiben, genau so. Und man merkt ja, ihr habt es ja auch nicht bereut. Es ist ja nicht so, dass ihr euch jetzt nachher denkt, boah, war doch ein bisschen viel alles, sondern es hat sich ja in jeglicher Hinsicht gelohnt. Und ich durfte ja auch in die Platte schon reinhören und ich muss auch sagen, es ist einfach eine mega geniale Platte. Also von daher, ja, super, alles richtig gemacht.
Und natürlich auch einen großen Shoutout an natürlich die ganzen Menschen, die da mitgearbeitet haben, abgesehen von uns hier auch nochmal.
Definitiv, das deswegen ist mir auch das wichtig, die Leute zu erwähnen, weil das ist eh so ein Punkt, so man, die Menschen kriegen eh viel zu wenig oft von den Credits mit, von den Menschen, die an solchen Platten beteiligt sind, deswegen kann man es nicht oft genug erwähnen, wenn da ein gutes Team am Werk war. Jetzt würde mich natürlich interessieren, so wenn wir über die Platte mal so im Detail sprechen, in welchem Zeitraum ist denn die Platte eigentlich entstanden? Also nicht die Aufnahme, sondern vorher, das Songwriting. Gab es da so einen ganz klaren Plan, so eine Art Strategie oder ein bestimmtes Vorgehen? Weil ich meine, bei der Menge Shows und allem, was ihr macht, wie macht ihr das? Macht ihr das auf Tour nebenbei oder kommt ihr regelmäßig zusammen? Der Prozess würde mich interessieren.
Tatsächlich hat sich der Prozess für die Platte ziemlich verändert oder beziehungsweise bei uns haben sich viele Dinge verändert, die großen Einfluss und auch vor allem positiven Einfluss auf den Prozess hatten. Und das ist erstmal, dass wir seit 2017, meine ich, in ganz anderen Städten wohnen alle und auch sehr weit auseinander. Und dadurch man nicht mehr dieses, ich sage mal, wöchentlich Proben hat, insofern das bei vielen Touren möglich ist, aber man hat nicht dieses geregelte, ja, man trifft sich halt immer und macht dann halt mal was und da ein Stück und da ein Stück, sondern wir hatten halt immer die Voraussetzung und Möglichkeit, wir treffen uns eine Woche in einer Stadt und dann machen wir nur Songs für diese Platte. Wir konzentrieren uns nur darauf, machen nichts anderes. Und das war so der ganze Prozess von Songideen, die Anfang Mitte 2016 entstanden sind, bis zu den letzten Songwriting-Sessions Anfang April eigentlich, 2019. Wir hatten immer diese Phasen, wo wir uns ganz intensiv getroffen haben und damit auseinandergesetzt haben und versucht haben, dann wirklich auch andere Dinge abzuschalten. Und ich hatte das Gefühl, dass man tatsächlich produktiver ist, wie als wir zusammen in einer Stadt gewohnt haben.
Ja, wahrscheinlich, weil man dann gezwungen ist. Also ich glaube, niemand will halt dann Zeit verschwenden, wenn man dann zusammenkommt und sich da eine Woche Zeit nimmt. Und dann ist es erstens vielleicht so ein bisschen anderer Vibe. Und ich glaube, dann niemand will dann auch, dass es umsonst war. Und das, ja, vielleicht muss man dann einfach auch ein Stück weit mehr. Und keine Ahnung, ja, ich habe das auch schon beobachtet, dass es bei Bands, die das so machen, dass das recht gut funktioniert. Ja, interessant auf jeden Fall, dass es so geklappt hat. Und wie viele solche Sessions waren das dann?
Boah, tatsächlich gezählt haben wir nicht, aber das waren...
Okay.
Eine Menge an Sessions und vor allem viele Sessions an eben ganz unterschiedlichen Orten. Wir haben vor allem einige in Bremen gemacht, wo Yannick wohnt. Wir haben in Freiburg, wo wir alle herkommen, sondern Songwriting-Sessions gemacht.
Demos aufgenommen, noch in meinem alten WG-Zimmer.
Das tatsächlich auch, eben. Wir sind für 5 Tage oder so nach Luzern zu Freunden im Proberaum gefahren und haben uns da einfach mal eingeschlossen und hatten da auch weder WLAN noch sonst irgendwas, was auch einfach sehr bereichernd ist, total abgeschottet zu sein. Haben dort so eine Kochplatte dabei gehabt, mit der wir halt Essen gemacht haben und waren dann den ganzen Tag wirklich nur dort bis nachts. Und tatsächlich noch jemand Großartiges, der an der Platte auch mitgearbeitet hat, eigentlich sogar auch einen sehr großen Teil. Wir waren im April, kurz bevor wir in die letzte Session im Studio gemacht haben, waren wir in Wiener Neustadt in Österreich und haben mit Manfred Herzog von Aspire und Petrol Girls relativ große Pre-Production gemacht, der eben schon 2017 120 unsere Single produziert hat. Mit dem wollten wir, was das Songwriting angeht, unbedingt auch nochmal zusammenarbeiten.
Auch wieder einer der sympathischen Menschen, die ich je im Bandkontext so oder überhaupt eigentlich kennenlernen durfte. Also die Rede ist von Zock, der Schlagzeuger von den Petrol Girls und Sänger und Gitarrist bei Aspie. Ja, Hammertyp, bekannt wie ein bunter Hund. Ich glaube, die meisten der Hörer werden ihn wahrscheinlich kennen. Wusste ich nicht, dass er an der Platte auch mitgewirkt hat, aber macht es umso cooler.
Absolut. Ja, ich unterstreiche alles, was du gerade gesagt hast. Genauso.
Ja, super. Geil. Aber das war dann doch ein relativ langer Prozess, so von 16 bis 19, sagst du. Oder sagt ihr, dieses Schreiben der Platte, wann wusstet ihr so, dass es jetzt fertig ist? Also wann habt ihr so den Schlussstrich gezogen und gesagt, so, jetzt sind die Songs ready, jetzt können wir die aufnehmen?
Als wir die Studiotermine hatten. Irgendwann musste man sich auch mal eine Deadline setzen. So. Ich glaube, wir hätten heute noch daran schreiben können.
Im Prinzip, ja, auf eine gewisse Weise schon. Also, ja, tatsächlich sind wir eine Band, die einen gewissen Druck braucht manchmal, um kreativ zu sein. Ich weiß, dass es viele Bands gibt, die das genau andersrum machen, die bei Druck irgendwie totale Blockaden haben. Aber bei uns ist es immer so, wenn Druck da ist, dann funktioniert es. Und es ist ein sehr langer Zeitraum, aber tatsächlich, glaube ich, hätten wir die Platte von den Songs, die wir hatten, schon viel, viel weitaus früher aufnehmen können. Aber es war dann einfach klar, okay, es macht gerade noch nicht Sinn, ins Studio zu gehen. Es sind auch noch finanzielle Sachen, die wir irgendwie klar haben und klären wollen und irgendwie auf gut Glück da mal was zu machen und dann auch überhaupt keinen Plan zu haben, wie wir die Platte rausbringen, war es für uns dann nicht wert. Und dann war irgendwann klar, wie wir die Platte rausbringen können und wollen. Und dann war klar, okay, jetzt gehen wir ins Studio und dann haben wir die Songs, die im Prinzip schon da waren, wirklich nochmal aufs Studio vorbereitet in intensiven Sessions.
wenn ihr über so einen langen Zeitraum die Songs gemacht habt, was hat euch denn dann da inhaltlich vor allen Dingen bewegt? Weil, ich sag mal, wenn man in kurzer Zeit Songs schreibt oder ein Album schreibt, ist es ja oft so ein einheitliches Konzept oder man ist halt so, man befindet sich so in einer Phase im Leben, wo einen bestimmte Dinge halt beschäftigen, über die man dann auch schreibt und was auch die Musik dann irgendwie hergibt. Aber in einem Zeitraum von 3 Jahren ändert sich das ja vielleicht auch mal oder es gibt dann Dinge, die wichtig waren, aber ein Jahr später nicht mehr wichtig sind oder umgekehrt. Wie war das denn bei euch? Also was hat euch da inhaltlich bewegt und wie fasst man so eine 3-Jahres-Spanne denn zusammen dann in so einem Album?
Tatsächlich sind, glaube ich, Songs, die man schreibt oder auch rausbringt, immer natürlich eine Momentaufnahme und nie irgendwas, was ein gesamtes Stimmungsbild von einem einfängt, vor allem thematisch.
Die erste Platte war für uns so ein bisschen wie ein großes Mixtape und wir hatten genug Songs und dachten, ja, jetzt können wir eine Platte machen. Und ab dem Punkt, dass wir die Platte aufgenommen haben und rausgebracht haben, haben wir gedacht, dass wir jetzt gezielt quasi auf eine zweite Platte Songs schreiben und dadurch hat sich schon mal ein bisschen was verändert von der Herangehensweise. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass in so einem großen Zeitraum natürlich auch eine Entwicklung ist in den Songs. Also es ist keine Platte, in der ein Song nahtlos in den anderen übergeht und ein großes allgemeines Thema beschrieben wird, sondern man kann es tatsächlich auch wie eine Momentaufnahme sehen von Dingen, die uns beschäftigt haben, damals und heute und immer noch. Und
vielleicht, ich glaube, vor allem sind es sehr viele Momentaufnahmen, wie sich dann irgendwie für uns so im Nachhinein auch erst und völlig ungeplant herausgestellt hat, eben zu diesem Thema und Titel der Platte Courage. Wir hatten eben schon diese erste Platte I'll Kiss All Fears Out of Your Face und waren da schon so der Meinung, okay, das war nicht geplant, aber so ist eine sehr verstückelte Platte, aber irgendwie hat das alles mit sehr vielen verstückelten Ängsten zu tun. Und ohne irgendwie Konzeptalben abzufeiern oder das so zu beabsichtigen, aber es ist halt jetzt irgendwie ein Album geworden, was auch so mit ein bisschen Augenzwinkern auf die erste Platte ein Album darüber, den Mut zu haben, Ängste zu überwinden. Und in die Kerbe fällt auf jeden Fall thematisch jeder Song.
Also gab es dann doch so einen roten Faden halt, auch wenn es über einen größeren Zeitraum hinweg passiert ist. So.
Absolut. Also ich glaube, so ein Faden bildet sich auf eine gewisse Weise immer von selber. Zumindest bei der Musik, die wir machen oder machen wollen. Also wir haben gewisse Themen, über die wir schreiben und wir haben eine gewisse Herangehensweise. Und dann stellen sich da oft so Sachen raus, die wir gar nicht so beabsichtigt haben und die dann, finde ich, umso spannender sind, im Nachhinein rauszufinden, boah krass, irgendwie die ganze Platte handelt davon, Mut zu haben, vielleicht auch Mut zu haben, den wir beim ersten Release und in der ersten Zeit noch nicht hatten, in Bezug auf viele verschiedene Themen.
Es ist auch generell mutig, solche Themen überhaupt anzusprechen, finde ich. Also nicht nur geht es inhaltlich darum, Mut zu haben, sondern ich finde auch von eurer Sicht, aus eurer Sicht ist es schon auch ein Thema, das vielleicht für viele vielleicht eher unangenehm ist, überhaupt zu thematisieren und ein Gespräch darüber zu beginnen. Und trotzdem ist es aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gab es denn bei euch persönlich bestimmte Auslöser dafür, dass euch dieses Thema so wichtig geworden ist? Oder gab es da bestimmte Momente oder Dinge, wo ihr euch gedacht habt, wir müssen da was teilen mit unseren Hörern? Wir müssen da was in die Welt tragen? Was gab es da?
Also ich glaube, das setzt an ganz vielen Punkten da an, was wir die Jahre davor gemacht haben. Und das waren vor allem zu dem Zeitpunkt wirklich extreme Touren in vielen Ländern ganz weit entfernt. Und auch extrem viele Erfahrungen, die sehr kaputt gemacht haben, natürlich auch super, super schön waren. Aber wo wir dann für uns irgendwie herausgefunden haben, okay, manche Dinge müssen wir vielleicht anders machen, damit es uns persönlich und jedem von uns besser geht. Und auch lange nicht wirklich darüber gesprochen haben und das jetzt mit der Platte so ein bisschen der Punkt war, wir schaffen es, mehr über Dinge zu sprechen, die uns kaputt machen. Wir schaffen, da mehr anzusetzen und da auch Dinge klarer auszusprechen. Und das ist dann so auf der Platte ein großer Punkt gewesen, verschiedene Themen wie Politik oder eigene Emotionen darüber klarer zu sprechen, klare Botschaften auch zu haben und die klarer zu verpacken, dass sie Leuten zugänglicher und verständlich sind.
Ihr befasst euch ja damit auch nicht nur in den Texten, das ist ja ein Teil davon, sondern soweit ich informiert bin, unterstützt ihr auch Organisationen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen und habt eine Spendenaktion für Mental Health Organisationen wie Night Helps oder Music Minds Matter. Das heißt, es umfasst bei euch nicht nur die Inhalte der Texte und eure Musik, sondern das ist auch ein Thema, das ihr außerhalb der Band oder im Bandkontext, aber außerhalb der Musik unterstützt und euch wichtig ist. Was macht ihr da genau? Was gibt es da für Aktionen?
Also im Prinzip ist das eines der Kernthemen, über die wir auf dem Album schreiben und was wir nach außen tragen wollen. Und das sind unsere Erfahrungen persönlich natürlich auch in Bezug auf Musik. Wie schwierig oft das musikalische Umfeld, ein musikalischer Alltag ist, um selber, ich sag mal, sich stabil zu entwickeln. Und aber auch, was man da verbessern kann, was man besser machen kann, wie man sich selbst weiterentwickeln kann. Und es gibt da auch so schöne Statistiken von außen, dass du, wenn du, egal ob es Musiker selber bist oder in der Musikindustrie arbeitest, dreimal anfälliger bist für Depressionen oder Angstzustände. Und das ist was man ganz praktisch einfach wahrnimmt, was wir selber an vielen Punkten wahrgenommen haben, dass gewisse Sachen einfach gar nicht ging oder wir einfach nicht mit zurechtkamen, jeder an verschiedenen Punkten, und dass es ganz vielen Freunden von uns so geht und auch viele Freunde an den Punkt kamen, wo sie einfach aus diesem Musikumfeld komplett aussteigen mussten oder zumindest das so wollten, um sich wieder, naja, besser entwickeln zu können. Und ich glaube, das ist was viele Leute wissen und so wahrnehmen, aber wo weitaus oder viel zu wenig überhaupt gesprochen wird, egal ob es in der Musik oder in anderen Bereichen ist. Und das sind zwei schöne Organisationen, mit denen wir jetzt eine Kampagne zusammen starten, die sich explizit darauf beziehen, Musikern und Menschen in der Musikindustrie zu unterstützen, indem sie zum Beispiel zum Thema Mental Health, also geistige Gesundheit, psychische Gesundheit, Workshops anbieten, darüber sprechen, indem sie zum Beispiel die Organisation Help Musicians in England, wir teilen Spenden zu 50% zwischen diesen beiden Organisationen. Genau, diese NGO hat zum Beispiel eine eigene Hotline, bei der man anrufen kann und die jederzeit verfügbar ist und sozusagen Seelsorger für Menschen, die im Musikbusiness arbeiten, vorhanden sind, wo wir in Deutschland auch noch gar nicht so weit sind oder hoffen, dass da mehr passiert. Wir finden sehr schön, dass die Organisationen nicht nur super viel Aufmerksamkeit dafür schaffen, sondern ganz aktiv was dagegen tun. Ich glaube, das ist sehr nötig aktuell und kommt ja auch immer wieder auf in letzter Zeit bei sehr vielen Suizids, ganz blöd gesagt, von vielen Bands, die wir sehr gerne hören, die viele Menschen bewegen. Und ja, was sehr tragisch ist, dass es oft an solche Punkte überhaupt kommen muss, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen. Weil das muss in unseren Augen absolut nicht sein und sollte nicht so sein.
100%. Und ich finde es mega krass, dass das gerade heute jetzt hier bei diesem Gespräch zur Sprache kommt, weil ich habe auch aus ganz persönlichem Interesse gefragt, denn es ist ein reiner Zufall, aber deswegen finde ich es eben so krass. Ich habe eine Mastermind-Gruppe, in der ich bin, so, also wir nennen das so ein Mastermind, das ist ein Chat mit dem, so eine, oder so ein Video-Chat, eine Videokonferenz, die wir alle 14 Tage machen mit ein paar, also bin ich und noch ein paar andere Audio-Engineers, Musikproduzenten, die allesamt eben in der Musikindustrie eben Vollzeit arbeiten, und wir tauschen uns da aus, helfen uns gegenseitig mit irgendwelchen Dingen. Ist einfach so ein netter, ja, so ein netter Austausch und so ein Ritual geworden, das wir da so machen. Und wir hatten gestern einen Call, ich erwähne jetzt keinen Namen, aber wir hatten gestern wieder so ein Call, so ein Meeting. Das Kernthema war tatsächlich genau das, weil wir dann an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, dass wir, jeder von uns lebt von außen betrachtet so den Traum mehr oder weniger. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht, alles ist super, es sieht immer alles total geil aus. Wir arbeiten mit tollen Bands an tollen Platten und so weiter und sind selber vielleicht auf Tour mit Bands oder was weiß ich. Und es ist auch alles geil und macht mega Spaß. Und trotzdem war ohne Scheiß jeder Einzelne von uns in dieser Gruppe schon mal an dem Punkt, wo er eben drüber nachgedacht hat, das Musikding komplett sein zu lassen, um einfach wieder klarzukommen. Oder wo er einfach an dem Punkt war, dass er seine Ehe, seine Beziehung oder die Beziehung zu seinen Kindern gefährdet hat dadurch. Oder, also richtig, und jeder Einzelne von uns hatte schon so Momente, wo wir sowas erlebt haben. Und wir haben dann auch festgestellt, das scheint so ein kleiner entweder so ein kleiner Systemfehler in der kreativen Branche so zu sein, oder es ist vielleicht ein bestimmter Typ Mensch auch, der affin ist, solche Berufe überhaupt erst wahrzunehmen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir es darüber gestern erst und finde es deswegen gerade mega krass, dass du das so beschrieben hast und angesprochen hast gerade, weil genau den Eindruck habe ich auch mit verschiedenen Menschen, mit denen ich Kontakt habe und arbeite, ja.
Absolut. Also ich glaube, das ist auch was, wo unser gesamtes System, sage ich mal, sich in gewisser Weise verändern muss. Heißt, also das System relativ intern im gesamten kreativen Bereich, aber auch ein gesellschaftliches System, was einfach genau solche Strukturen schafft, wo du als Kreativer oder als ja auch Selbstständiger einfach extrem zu kämpfen hast und sich das in jeglicher Hinsicht auf das, was du machst, auswirkt. Und gleichzeitig ist es so wichtig zu zeigen, Musik, und ich rede jetzt vor allem mal von Musik, ist das, was so vielen Menschen Kraft gibt und sie antreibt. Und da ist irgendwie so eine ganz große Lücke zwischendrin, die man ansprechen muss oder die man füllen muss und wo man klar machen muss, es funktioniert einfach beides. Und da sollte viel mehr Aufklärung geschaffen werden, oder hoffen wir natürlich auch, das irgendwie zu tun.
Super, ja, das ist auf alle Fälle eine richtig coole und wichtige Mission, die ihr da habt und verfolgt. Lass uns dann nochmal zu der Platte zurückkommen, die ja das unter anderem so als Kernthema hat. Habt ihr dann auch von Anfang an darauf geachtet, dass diese Inhalte auch musikalisch so rüberkommen und umgesetzt werden? Oder es ist bei euch Text und Musik so zwei Dinge, die unabhängig voneinander entstehen? Also wie stark ist die Verbindung bei euch von den Lyrics zur Musik? Also ich finde persönlich, nur mein Eindruck war, dass die Musik total im Einklang steht mit dem, was ihr sagt. Es wirkt total auf mich. Aber mich interessiert es immer aus der Sicht des Schaffenden, des Kreativen, ob das gewollt so ist oder ob das einfach zufällig funktioniert und ihr macht es eigentlich unabhängig voneinander.
Tatsächlich ist das, also natürlich sind wir keine Menschen, die uns hinsetzen und ein Konzept schreiben, aber schon was, wo wir gesagt haben oder uns klar waren, wir wollen in gewisser Weise eine Pop-Platte machen und zumindest eine poppigere, als wir davor gemacht haben. Und das war für uns klar, wenn wir irgendwie Themen klarer ansprechen wollen, dann muss das auch irgendwie wollen wir das so ein bisschen zugänglicher haben. Und da geht es jetzt gar nicht drum, poppig im Sinne von viele Leute zu erreichen, sondern poppig in dem Sinne, die Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen, dass sie den Song hören und genau das merken, da steht was in Einklang. Also die Botschaft wird verstärkt durch das, was die Musik macht. Und die Botschaft war einfach so das Ziel, klarer auf den Punkt zu bringen und auch zugänglicher zu machen. Und das ist auch musikalisch passiert und ein Ziel gewesen.
Ja, gleichzeitig ist natürlich auch die Musik immer vom Text inspiriert und andersrum, weil wenn wir anfangen, Song zu schreiben, ist keins von beiden fertig. Und natürlich geht das dann immer in eine gewisse Richtung und dieser Einklang entsteht dann ein Stück weit auch natürlich.
Genau, also wir sind überhaupt keine Band, die zum Beispiel Musik schreibt und dann hat man den kompletten Song und dann Text drüber, sondern das ist wirklich das, was immer Hand in Hand bei uns funktioniert.
Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Ich frage das auch immer meine Gäste, weil das ist immer interessant zu hören, wie es halt jeder Einzelne macht. Und da habe ich alles Mögliche jetzt schon gehört und deswegen, ja, interessiert mich persönlich einfach immer. Aber ich habe bei euch schon, wie gesagt, es hätte mich jetzt gewundert, wenn das komplett unabhängig voneinander entstanden wäre, weil es funktioniert schon sehr, sehr gut miteinander. Auch so die Arrangements, also auch wie die Vocals auch so gesetzt sind, an welche Stellen, wie es auch rhythmisch funktioniert, das ist schon durchdacht. Man hat nicht den Eindruck, da wurde ein Song und irgendein Text einfach so miteinander verwurstelt praktisch, sondern das hat schon Hand und Fuß und funktioniert hervorragend, ja.
Vielen Dank.
Ja, danke. Das ist schön, dass man das so wahrnehmen kann, auf jeden Fall.
Ja, doch, definitiv, total. Ich finde dass gerade die Wirkung eurer Musik ist was ich auch nochmal herausstellen möchte, weil ich finde schon, klar, es ist eine poppige Platte, das stimmt, es ist eingängig und was heißt eingängig? Aber ja, doch, es kommt was an, also die Message kommt an, es entsteht ein Feeling dabei. Aber ich finde, es ist schon auch so ein kleines bisschen, vielleicht nicht düster, aber melancholisch vielleicht. Also es ist jetzt kein so ein fröhlich poppig die ganze Zeit, also auch dem Thema geschuldet wahrscheinlich. Und ich finde einfach der ganze Vibe, die ganze Atmosphäre, die das Ganze hat, finde ich interessant und vor allem eigenständig. Also ich finde, es hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Deswegen würde mich da an der Stelle interessieren, ob es denn so bestimmte Einflüsse gab oder ob ihr euch versucht habt, komplett frei zu machen von äußeren Einflüssen, von anderen Einflüssen musikalisch, ob ihr da bewusst versucht habt, ein eigenes Ding einfach zu machen. Was würdet ihr dazu sagen?
Sehr songabhängig, muss ich sagen. Also ich erinnere mich an Momente, wo wir wirklich an Songs gerade geschraubt haben und uns gedacht haben, hey, vielleicht müssen wir nochmal in der nächsten Woche jeder aktiv ein bisschen uns auch inspirieren lassen. Das gab es schon. Aber es gab auch Songs, die davon komplett losgelöst einfach entstanden sind. Und es gibt keinen riesigen allgemeinen Einfluss für diese Platte, würde ich sagen. Gerade auch, weil sie über so einen langen Zeitraum entstanden ist, in der wir unterschiedlichste Bands gehört haben und alle unseren musikalischen Horizont auch so ein bisschen erweitern gerade. Und deshalb ist es wirklich schwer, da jetzt direkte Bands zu nennen. Oder fällt dir was ein, Darius?
Natürlich gibt es irgendwie klare Bands, die uns beeinflussen oder wir viel gehört haben in dem Prozess, was eben auch poppigere Bands waren. Und tatsächlich ist, auch um ein Beispiel zu nennen, werden wir auch immer gern verglichen, Jimmy Eat World zum Beispiel. Ja, und ist auch so sehr irgendwie lustige Background-Story, weil wir auf der ersten Platte die ganze Zeit mit Jimmy Eat World verglichen wurden. Allerdings, ich die Band nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Ich kannte den Namen, aber ich hatte nie wirklich Mucke gehört von denen. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie so, bin ich ein bisschen zu jung, um da die Hochphase erlebt zu haben. Aber
ja,
tatsächlich habe ich dann, nachdem wir immer damit verglichen wurden, diese Band wirklich ausgecheckt und gedacht so, boah, krass, das ist genau mein Ding. Und jetzt sage ich gerne, dass es ein Einfluss ist, auf jeden Fall.
Du hast recht, Jimmy World kann man auf jeden Fall sagen, ja.
Ich glaube auch, also was uns irgendwie überhaupt nicht wichtig ist, irgendwie uns da auf die Fahnen zu schreiben, wir machen irgendwas, was noch nie jemand gemacht hätte. Wir wollen uns nicht hinstellen und irgendwie behaupten, boah, das ist irgendwie was Neues oder viel krasser als das, was andere machen. Aber uns ist einfach wichtig, naja, was in gewisser Weise das zu nehmen, was es gibt und da unsere eigene Geschichte reinzupacken und die so intensiv wie möglich zu verpacken und den Leuten weiterzutragen.
Das ist die beste Antwort, die du geben kannst, weil ich glaube, so richtig das Rad neu erfinden ist A, schwer und B, weiß ich gar nicht, ob das immer so das Ziel sein sollte überhaupt. Also ich finde, es ist durchaus legitim und auch gut, sich an Dingen zu bedienen, die es gibt und die halt dann nur eine eigene Interpretation davon dann zu entwickeln und es einfach weiterzuentwickeln, wie du es gesagt hast. Also absolut. Ja, der Jimmy Eat World-Vergleich liegt natürlich nah. Ich finde es echt krass, dass du die nicht kanntest damals. Aber ja, klar, ich meine.
Sehr oft dafür geschämt, dass ich sie nicht kannte.
Ja, aber da gibt es auch wieder nichts dafür, sich zu schämen, weil umgekehrt ist es bei mir wahrscheinlich auch so, wenn mir jetzt jemand eine Band, so manche Band wahrscheinlich zeigen würde, die in den letzten 2-3 Jahren irgendwo richtig groß war, dann ist die mit hoher Wahrscheinlichkeit oder höherer Wahrscheinlichkeit auch an mir vorbeigegangen, vielleicht. Und ja, keine Ahnung, da gibt's das, ich kenne das Gefühl schon, was nicht zu kennen, was alle anderen zu kennen scheinen. Sau spannend alles zu hören, diese ganze diese Entwicklung und dieses Konzept auch um das Album. Was gibt's denn so zum Album ansonsten noch zu sagen? Was ist denn jetzt der Plan? Das Ding kommt jetzt heute, haben wir, also jetzt der Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist jetzt der 7. Februar. Das heißt, in der Woche, wenn ich richtig informiert bin, kommt die Platte. Genau, und was ist denn dann so geplant? Was habt ihr vor? Was kommt danach? Was passiert da?
Also um nochmal kurz auf diese Kampagne vorhin zurückzukommen, wir haben das noch ganz konkret gesagt, dass wir von dieser türkisen Vinyl, von der es 100 Stück gibt, 3 Euro von jeder verkauften eben an beide Kampagnen spenden, Organisationen, und 1 Euro von jedem verkauften Hardticket für die Tour, genau, um das nicht zu vergessen. Dass wir auch transparent sind bei solchen.
Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, genau das ist auch das, wo wir gerade aufbauen. Stichwort Tour. Im Prinzip machen wir mit der Platte genau das, was wir vielleicht am besten können oder uns zumindest am meisten bewegt. Und das ist ganz viel praktisch machen, so viel wie irgendwie geht, mitzunehmen und das so intensiv wie möglich. Wir gehen auf super lange Tour ab Ende Februar, ab dem 27. sind in Deutschland, Tschechien, Österreich, Schweiz unterwegs, direkt dann 2 Off-Days noch in Frankreich und dann spielen wir Dates in England. Wir haben jetzt gerade aktuell, wo wir sprechen, heute Abend ein Album-Special, eine öffentliche Tourprobe. Nächste Woche machen wir einen Pop-Up-Store mit unserem Plattenladen. Wir spielen nochmal so eine Art Pop-Up-Store-Akustik-Show, also Pop-Up-Store und Akustik-Show am Tag drauf und im Prinzip, ja, freuen wir uns gerade so, dass wir mit der Platte jetzt die Möglichkeit bekommen, irgendwie praktisch zu arbeiten, nachdem man sehr viel am Laptop saß und das alles super schön war, aber jetzt hoffentlich noch so der beste Teil kommt.
Der kommt mit Sicherheit. Ich glaube, das wird mega spannend. Die Platte ist dermaßen gut und ihr seid dermaßen fleißig, dass ich da keine Bedenken habe, dass da Großes auf euch zukommt demnächst und dass es definitiv Spaß machen wird, vor allen Dingen. Wenn ihr noch Bock habt, ich hätte da ein paar Zuhörerfragen noch, die mich erreicht haben für euch.
Wow.
Sollen wir das kurz noch machen?
Alles gut. Wir sind super entspannt mit Zeit gerade.
Gut, dann hätte ich hier folgende Frage für euch.
Hoffentlich sind das so richtig gemeine Zuhörerfragen.
Nee, gemein überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Ja, hier aber ein Thema, über das wir gar nicht gesprochen haben, das mich aber natürlich als nerdigen Audiomenschen auch interessiert. Phil fragt...
Ich habe mich schon gefragt, wo die Nerdfragen sind.
Ja. Mir wurde gesagt, dass ich versuche es ja immer zu vermeiden. Und mir wurde ja auch von einigen Hörern, nicht negativ, aber so ein paar Hörer haben schon so gemeint, dass das ist, was wahrscheinlich am wenigsten interessant ist für die meisten Leute. Ist ja auch klar irgendwo. Mich juckt es natürlich oft, sowas zu fragen. Ich halte mich da immer zurück. Aber ich bin natürlich dankbar, wenn dann jemand anders das für mich übernimmt. Phil fragt... Und Phil spielt bei der Band Lester. Ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt. Ist eine Band aus München.
Na klar, haben wir sie genau. Da schon bei... Ja. Oh Mann, jetzt nicht, dass ich mich blamiere. Ich glaube, Andy heißt er, gepennt nach einer Show.
Ah, geil. Ja, genau. Andy ist der Sänger der Band Lester. Genau. Schon wieder Bekannte. Das ist ja super schön, wie sich das immer ausgeht. So. Ja, und Phil von Lester fragt, welches Amp oder Pedal und oder Pedal Setup benutzt ihr für euren geilen Gitarrensound?
Vergiss es. Die Antwort, vergiss es.
Oder müssen wir tatsächlich, also wenn wir jetzt über Studio reden, dann
genau,
wird es kompliziert. Studio geht,
wird es schwierig. Dann müssten wir Bob anrufen wahrscheinlich.
Oh ja, also tatsächlich, was Studio angeht, wer auch immer schon mal Bob Sachen verfolgt hat, der weiß, wovon ich spreche. Ich glaube, wir liegen bei irgendeinem Rekord bei einem Song von 7 oder 8 Amps im Song und 10 verschiedene Pedals oder noch mehr. Da haben wir wirklich ganz viel rum experimentiert. Live spiele ich einen Fender Hot Rod DeVille und habe einen Verzerrer-Pedal, das es gar nicht so oft gibt, aber ich mir mal mit 14, weil es cool aussah, gekauft habe und erstaunlich gut ist, ein Super Signa Overdrive. Das haue ich Stereo in eben diesen Fender Hot Rod DeVille und auf der anderen Seite den Amp von unserem Mischer Robert, das ist ein Marshall JCM 2000.
Cool, das heißt, du spielst alleine auf der Bühne, aber hast ein Stereo-Setup, leicht verzögert, vernehme ich an dann wahrscheinlich, dass es auch ein bisschen Stereo-Effekt hat.
Genau, also ich habe Reverb-Pedal, Delay-Pedal, die haben so schöne Stereo-Ausgänge und sind sozusagen integrierte Splitter, damit gehe ich in Amp A und Amp B.
Super, damit ist die Frage wahrscheinlich beantwortet. Vielen Dank. Dann nächste Frage wäre... Wir haben das zwar schon ein bisschen so angesprochen, aber ich denke, er meint, also die Frage ist, das ist jetzt der Manu, der fragt, auch von der Band, und zwar von Captain Asshole, eine Punkband. Er fragt, wie kam es zu der musikalischen Entwicklung von den Anfängen bis heute? Also wir haben ja einzeln die Platten besprochen, aber vielleicht gibt es noch was zu sagen, wie sich das bei euch so entwickelt hat.
Ui, tatsächlich, das kurz runterzubrechen ist auch schwierig, aber... Was ganz prägend war, waren so die frühen Erfahrungen in der Freiburger Musikszene, wo es eben, wir haben über die Band zum Beispiel Casually Dressed geredet oder damals auch Flatline Walkers, die super aktiv waren, die so ja aus dieser Punk-Indie-Emo-Punk-Post-Hardcore-Ecke kamen und wir da super schnell Zugang gefunden haben, weil es relativ schnell wir einfach das Gefühl hatten auf den Shows, auf die wir dann immer regelmäßiger gegangen sind, man wird direkt... nicht blöd angeschaut, man wird super nett empfangen und irgendwie direkt als ein Teil begriffen und wir waren damals ja auch noch jünger als alle anderen, irgendwas 15, 16 und ich fand es immer beeindruckend und so schön zu sehen, wie man aufgenommen wird und sich wohlfühlt und ja, das, was mich so ein bisschen zum Punk gebracht hat und die Band auch, wir hören alle natürlich schon immer oder schon seit wir kleiner sind auch viel Rockmusik, aber was dann uns in diese Ecke gepusht hat.
ja, die Entwicklung so von eurer, wenn man jetzt eure erste Platte hernimmt und das, was ihr vielleicht vorher schon als Schülerband praktisch gemacht habt und jetzt zu dem, was ihr jetzt macht, so rein musikalisch?
Wir haben angefangen, als wir angefangen haben, war es wirklich noch ein bisschen punkiger alles und ein bisschen weniger poppig und ein bisschen weniger Indie vielleicht. Ja. Und klar, dann hat man auch viele Konzerte gespielt mit Punkbands erst. Und als man dann da so ein bisschen rausgebrochen ist und auch mal ein bisschen mit anderen Bands gespielt hat und vor allem nicht mit jedes zweite Mal mit einer Metal-Band, dann hat man sich auch ein bisschen geöffnet. Und so, es hat sich eigentlich sehr natürlich entwickelt, ohne dass wir irgendwie sagen mussten, darauf haben wir jetzt keine Lust mehr oder wir wollen jetzt mehr in die Richtung. Und das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir nach der ersten Platte gesagt haben, so, dass manche Songs auf jeden Fall sehr vertrackt sind von der Struktur her. Und da haben wir uns schon hin und wieder gesagt, warum fangen wir nicht einfach mal an und versuchen vielleicht ein bisschen einfacheres Grundschema von Song einfach mal zu wagen und da mal zu schauen, was bei rauskommt. So.
Interessant finde ich jetzt dabei, dass ich, ohne jetzt die ganz die Anfänge zu kennen, so von vor praktisch fast 10 Jahren fast oder 7, 8 Jahren, aber ich finde jetzt, ich finde es interessant, dass du sagst, die einfachere Songstrukturen und gleichzeitig aber wahrscheinlich die Songs an sich wesentlich komplexer oder ausgefeilter wirken als damals. Also, weil ich, also wenn ich hier höre, wenn ich mir denke, so die Anfänge punkig, eher rockig, also weniger das Poppige und das, was ihr jetzt macht, dann waren vielleicht die Strukturen komplexer, aber ich denke mal, so rein von dem, wie es rüberkommt, ist es wahrscheinlich eher das Gegenteil.
Auf jeden Fall, klar. Es liegt natürlich auch stark an der Produktion, die jetzt viel detaillierter, viel liebevoller, viel aufmerksamer quasi angegangen wurde.
Beziehungsweise auch einfach natürlich, dass man sich hinsetzen kann und weiß, so, wir haben eine Platte gemacht und jetzt wissen wir, was wir anders machen wollen. Ja, das und das hat uns vielleicht, ich will auch gar nicht sagen, nicht gepasst, so, weil ich finde unsere erste Platte natürlich selber auch immer noch super cool.
Echt?
Aber ja, tatsächlich. Aber dass man sich damit auseinandersetzt und mehr ein Gefühl dafür bekommt, was will ich jetzt gerade machen und was will ich nicht mehr machen.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei der ersten Platte waren wir oft abgeschreckt davon, dieses klassische Songschema von Strophe, Refrain, zweite Strophe, Refrain, Bridge und fertig, dass wir da ein bisschen immer Angst hatten, das einfach so heranzuziehen und uns dann manchmal auch ein bisschen zu komplizierte Wege gebastelt haben, um in einzelne Teile zu gelangen. Das war was mir zumindest dann mit ein bisschen Abstand zur ersten Platte aufgefallen ist beim Hören. Und dass wir da vielleicht auch, wieder ein kleiner Link zum Inhalt, ein bisschen mutiger geworden sind und den Song auch einfach mal anders und schlichter aufgebaut haben und dann vielleicht auch mehr Platz hatten dafür, eben Details dafür ein bisschen
mehr Raum zu geben.
Ja, besser zu arrangieren, mehr Raum zu geben.
Das macht total Sinn. Genau das, damit hast du es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, dass viel mehr Luft ist jetzt auf der aktuellen Platte und dass ihr da und dass das was ist, was vielen Bands gerade am Anfang schwerfällt und oft fehlt, dass man einfach auch mal einen Akkord stehen lassen kann, dass man einfach mal gezielt ein paar Elemente platziert, die dann auch wirklich zur Geltung kommen und nicht jeder zu jeder Zeit immer alles machen muss und alles ausfüllen muss und so. Und da sind die Arrangements bei euch wirklich sehr, 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 sehr weit auf der jetzigen Platte, sehr geil gemacht. Und das ist somit das, was mir am besten dran gefällt, dass es alles so nach einer Intention klingt und einfach super schön funktioniert und man nie das Gefühl hat, das ist jetzt einfach nur drin, damit da irgendwie alles drin ist jetzt im Moment in dem Part. So.
Dann ist der Plan ja aufgegangen.
Ja. Total. Gibt es noch was ansonsten von eurer Seite zu erzählen? Weist euch nochmal auf alles hin, was jetzt irgendwie noch ansteht, was euch noch wichtig ist, was wir noch nicht erwähnt haben. Ich fasse alles dann auch nochmal in den Shownotes zusammen, dass die Leute das nochmal nachlesen können. Jetzt habt ihr nochmal Gelegenheit, haut nochmal alles raus, was wichtig ist.
Ui, wir haben alles zusammengefasst, glaube ich, aber auf einen Punkt gebracht. Wir bringen am 14.02. unser neues Album Courage raus und wir sind super gespannt, nach super langer Zeit an diesem Punkt zu sein, wo man das Leuten zeigen kann. Wir gehen danach auf riesige Tour. Es sind, glaube ich, mindestens 30 Shows und danach kommen Festivals. Und ich glaube, das Schönste, was wir uns wünschen könnten und wichtig ist zu sagen, so viele nette Leute wie möglich wir sehen, desto besser wird es irgendwie, desto absolut großartiger kann es nur werden.
Ja, dann geht da hin, geht auf die Shows. Wie gesagt, ich poste alle diese Links, die Tourdaten und so weiter wird man in Sicherheit finden. Vielleicht noch kurz eine Erwähnung, wo findet man euch am besten, wo schaut man nach, wenn man jetzt die Tourdaten sich anschauen will oder die Platte bestellen will, wo geht man am besten hin?
Am großartigsten und einfachsten ist immer die Website thedeadnotesofficial.com. Findet man Übersicht zu allem. Und falls ihr noch so ein bisschen Platten-Nerd seid, 22livesrecords.com, das eigene Plattenlabel von uns.
Dann auch die Links packe ich rein. Geht da, schaut da drauf, da wird, werdet ihr alle Infos finden. Und dann schaut auf die Shows vorbei. Und vielleicht, ich denk, bin sicher, bei der Menge an Shows entstehen auch dort wieder neue Freundschaften und Beziehungen zu Menschen, die wer weiß wozu führen in Zukunft und die alle bereichern, die dort dann sind.
Cool. Ich hoffe, auch wir lernen uns mal persönlich kennen noch.
Oh ja.
Unbedingt, unbedingt. Das auf alle Fälle, lasse ich so stehen, machen wir. Definitiv. Würde ich mich sehr freuen. Cool. Ja, dann, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für eure Zeit. Schön, dass ihr das gemacht habt heute. Ich wünsche euch maximalen Erfolg und Spaß und alles mit der Platte, dass ihr viele Menschen erreicht, dass ihr auch, auch eure Message wirklich ankommt und weiter nach vorne treibt, das Thema, dass bei der Spendenaktion viel rumkommt. Alles erdenklich Gute und haut rein, wird bestimmt cool.
Vielen Dank,
Monique.
Shoutout in den Bayerischen Wald.
Gerne. Und das war's auch wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wenn auch du dir für deine Band eine Produktion wünscht, mit der ihr noch über die nächsten Jahre hinweg zu 100% happy seid, wenn ihr euch einen Prozess wünscht während der Produktion, der einfach positiv ist, produktiv ist, unkompliziert ist, der einfach Spaß macht, und wenn du willst, dass eure Vision, eure Ziele, eure klangliche Vorstellung und das, was ihr mit eurer Musik erreichen wollt, dabei im Mittelpunkt stehen, dann schau doch mal auf benedikthein.com, buch dir ein komplett unverbindliches, völlig kostenloses Telefonat mit mir und lass uns über deine Musik sprechen. Lass uns darüber sprechen, was du erreichen willst, deine Ziele, deine klangliche Vision, wo du mit deiner Band stehst und wo du mit deiner Band hin willst. All diese Dinge. Lass uns gemeinsam brainstormen, was die perfekte Lösung für dich wäre und für euch wäre. Ich würde mich total freuen, von dir und deiner Musik zu hören. Ansonsten findet ihr die Shownotes zu dieser Episode natürlich wie immer unter benedikthein.com/ORP39. Das Podcast-Archiv, die anderen Folgen findet ihr unter www.benedikthein.com/podcast. Ja, mehr gibt's auch nicht zu sagen. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ich freue mich drauf, dich wieder begrüßen zu dürfen als Hörer. Und mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.